Wir beginnen wieder mit einem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also es ist heute die letzte Katechese über die Tugenden. Über die Tugenden könnte man natürlich noch endlos reden, vor allem weil es ja unzählige weitere Tugenden gibt. Aber für die letzten beiden Katecheseabende habe ich sozusagen noch exemplarisch einige Tugenden herausgesucht, also über die göttlichen Tugenden und die Kardinaltugenden hinausgehen. Heute wollen wir uns noch Gedanken machen über die Geduld, das Wohlwollen und den Fleiß. Ich möchte sozusagen immer nach dem gleichen Schema vorgehen, vielleicht sich immer zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, diese Tugend zu haben. Dann, was wir da lernen können, wenn wir auf Jesus schauen, das ist natürlich immer das beste Beispiel, auf Christus zu schauen, der uns zeigt, wie menschliches Leben eigentlich funktioniert. Vielleicht gibt es dann auch Beispiele von Heiligen. Und schließlich eigentlich das Wichtigste, wie kann ich diese Tugend üben? Was kann ich tun, um sie zu erwerben, um sie zu pflegen? Wie geht das eigentlich? Also beginnen wir mit der Geduld. Geduld wird öfter erwähnt in der Heiligen Schrift, im Galaterbrief ist die eine Frucht des Heiligen Geistes. Und man sieht schon, dass sozusagen Geduld etwas ist, was einfach aus einem frommen Leben herauskommt. Im 1. Korintherbrief, im Hohelied der Liebe, im 13. Kapitel, ist die Geduld ein Wesensmerkmal der Liebe. Ja, die Liebe, die geduldig ist, langmütig ist. Was bedeutet es, geduldig zu sein? Wenn man die Definition anschaut, die üblich ist, heißt geduldig zu sein, mit unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen leben zu können. Das klingt eigentlich zuerst einmal gar nicht so erfreulich, ja? Wenn man unerfüllte Sehnsüchte und Wünsche hat. Ja, aber das will man ja erfüllt sehen. Also eigentlich will man doch das gar nicht, das Ziel haben, dass Sehnsüchte unerfüllt sind oder Wünsche noch nicht erfüllt. Aber wenn wir auf die Seligpreisungen schauen, dann spricht Christus gerade von diesen Dingen, die uns selig machen, weil sie uns helfen, zur Vollkommenheit zu kommen. Ja. Also oft können die Dinge, die vielleicht äußerlich und auf den ersten Blick eher mühsam erscheinen, uns eine Hilfe sein, eine Stiege hinauf in den Himmel. So kann man das sehen. Geduld, im Deutschen auf jeden Fall, kommt nicht von ungefähr auch von dem Wort dulden, das heißt erleiden, etwas ertragen. Ja. Geduld hat in gewisser Weise eigentlich immer mit dem Leid zu tun. Angenehmes Erdulden ist eigentlich nicht so notwendig, geduldig zu sein, wenn alles wunderbar ist. Ja, ich muss nicht geduldig sein, wenn ich gerade etwas unglaublich Schönes erlebe, damit ich sozusagen ertrage, bis es zu Ende ist oder so. Geduld brauche ich vor allem dann, wenn eine Herausforderung besteht, ja, wenn etwas schwierig wird. Und das ist natürlich schon etwas, was mein Leben in Wirklichkeit, wenn ich genau hinschaue, schöner mache. Wenn die schwierigen Dinge des Lebens mich nicht kaputt machen, mich nicht fertig machen, sondern ich die Tugend erworben habe, mit ihnen umzugehen, eben geduldig zu sein, sie zu erdulden. Ja. Es gibt eine sehr schöne Definition, ich weiß nicht, woher sie genau kommt, von Glück, gar nicht religiös jetzt. Glück ist das Erreichte, geteilt durch das Erwartete. Also je mehr ich erreiche, desto glücklicher bin ich, aber ich werde auch glücklicher, wenn ich mir nicht zu viel erwarte. Ja, wenn ich diese Rechnung jetzt aufgehen lasse. Also nicht immer dann, wenn möglichst viel ist, werde ich besonders glücklich, sondern auch, wenn meine Einstellung dazu, zu dem, was in meinem Leben passiert, was mir geschenkt wird, was ich erreiche, wenn ich die richtige Einstellung dazu habe, ist das ein ganz wesentlicher Grund, glücklich zu werden dabei. Die Geduld heißt, dass ich auch mit den unerreichten, mit den unerfüllten Wünschen so umgehen kann, dass ich nicht unglücklich werde darüber, sondern sogar zur Seligkeit geführt werden kann. Dass das Leid sogar diese Aufgabe in mir erfüllen kann, wenn ich es zu erdulden fähig bin, wenn ich diese Tugend der Geduld erworben habe. Aus diesem Grund, wenn man das sozusagen als großes Ganze sieht, merkt man, wie viel Geduld mit Hoffnung zu tun hat. Hoffnung ist eine göttliche Tugend, ja, also etwas, was Gott direkt schenkt, aber genau die Dinge, die mich geduldig sein lassen oder wo ich herausgefordert bin, geduldig zu sein, die bringen mir auch die Hoffnung bei, die öffnen mich für diese göttliche Gabe. Alles, was ich gelassen, mit Gelassenheit begehen kann, was mich nicht aufregt und so weiter, alles das hat mit Geduld zu tun. Insofern ist Geduld, auch wenn es eine menschliche Tugend ist, für den Christen immer etwas, was sehr, sehr viel mit Gottvertrauen zu tun hat. Ja? Wenn ich Gott vor Augen habe in meinem Leben und sehe, dass, und vielleicht auch nur daran glaube, oft jetzt vielleicht gar nicht sehe, dass ein größerer Plan dahinter steckt, dass Gott mich vielleicht jetzt zu etwas Weiterem führen will, durch die Dinge, die ich zu erdulden habe, dann ist das echtes Gottvertrauen. Also wir sehen, dass durch diese rein menschliche Tugend der Geduld ich Gott näher kommen kann. Es kann sehr vieles und sehr Großes dahinter stecken. Ich habe schon gesagt, am besten lernt man die Tugenden immer, auch die ganz menschlichen Tugenden, wenn wir auf Christus schauen. Das ist ja der Grund, warum Gott Mensch geworden ist. Ja, Gott ist Mensch geworden, um uns in Christus ein menschliches Leben vorzuleben. Wenn man so will, uns die göttliche Dimension, die ja für uns irgendwie unerreichbar ist, weil so Gott so der ganz andere ist, in menschliche Dimensionen zu übersetzen. Und Geduld ist etwas, was man im Leben Jesu oft sehen kann, oft beobachten kann, wenn man die Evangelien liest. Man könnte sogar so weit gehen, dass, wenn man jetzt, wie ich das vorher zu beschreiben versucht habe, dass Geduld eben auch etwas mit Leid zu tun haben, etwas zu erleiden, geduldig zu erleiden und zu ertragen, dass das sicherlich, das traue ich mich zu behaupten, eines der wesentlichen Gründe ist, einer der wesentlichen Gründe, warum Gott überhaupt Mensch geworden ist. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ, Gott ist Mensch geworden, um leiden zu können. Gott kann nämlich nicht leiden. Im Himmel gibt es kein Leid. Gott ist vollkommen und herrlich, glückselig. Ja, im Himmel gibt es kein Leid. Aber Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und jetzt konnte er wirklich selbst, der Mensch Jesus Christus, eins mit Gott, kann leiden, kann erdulden. Also dadurch wird auch etwas Göttliches daraus, wird etwas, was uns den Zugang zu Gott eröffnet, durch diese rein menschliche Tugend, was in der Herrlichkeit Gottes im Himmel ja nicht stattfindet. Wenn Christus es getan hat, ist es auch etwas Göttliches geworden. Ja. Also das könnte man jetzt noch weiter verfolgen, aber da sieht man nur, wie wesentlich das ist, dass Christus ein menschliches Leben wirklich geführt hat und auch die menschlichen Tugenden einfach wirklich selbst üben musste. Für Christus war das auch eine Anstrengung an dem Bemühen. Es ist nicht alles leicht gegangen. Christus musste auch Geduld lernen, Geduld üben. Es war auch für ihn eine Herausforderung. Wenn man jetzt auf das Leben Jesu schaut, wird es viele Dinge gegeben haben, die Evangelien vielleicht gar nicht berichten. In den 30 Jahren in Nazareth, wo Christus sich immer wieder auch herausgefordert war, geduldig zu sein, Dinge zu ertragen, nicht aufzugeben, ja, bei den Dingen, die er lernen musste, ja, dabei zu bleiben und so weiter, nicht. Aber auch die Dinge, die dann in den Evangelien vor allem berichtet werden, das ist ja vor allem die Zeit des öffentlichen Wirkens, sieht man sehr eindeutig, dass es für Christus Mühsal bedeutet hat, ja, die Verkündigung. Das war nicht einfach. Ja, auch Enttäuschungen gebracht hat. Ich finde es so schön, dass die Evangelien oft sehr ungeschminkt Dinge von Jesus überliefern und gar nicht überlegt haben, ja, klingt das jetzt so nett oder nicht oder so. Nein, mit allen Ecken und Kanten, es kommt eine Stelle vor, wo Christus zu seinen Jüngern sagt, die wieder mal streiten, wer der Beste ist und nicht verstehen und so weiter. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, weiß nicht, ob das Christus sich heute auch oft mit uns denkt. Aber es ist so schön, dass uns das überliefert ist, weil klar wird, dass das öffentliche Wirken, der Umgang mit den Jüngern für Jesus nicht immer nur erfreulich war, nicht immer nur schön war, sondern er geduldig sein musste mit ihnen. Und er war immer geduldig. Ja. Ganz besonders deutlich wird es natürlich dann in der Leidensgeschichte, ja, wo Christus geduldig geblieben ist, auch in den ganz dunklen Stunden. Auch hier schön, dass die Evangelien das sehr eindeutig alles berichten, dass Jesus Angst gehabt hat, wie er unter der Verlassenheit zu leiden gehabt hat, unter Ungerechtigkeit, unter der Lieblosigkeit, den Schmerzen, die er dann wirklich auch körperlich gehabt hat, auch die seelischen Schmerzen bis hin zum Tod. Ja. Alles das ist in Wirklichkeit die Übung der Geduld, das geduldig zu ertragen. Ja. Und dabei in der Liebe zu bleiben, eben ungeduldig zu werden, wie die heißen, dann herauszufallen und dann irgendwie mürrisch zu werden oder sich dagegen aufzulehnen und so weiter. Christus ist immer in der Liebe geblieben, ja, immer in der Hingabe geblieben. Das zeigt uns, was Geduld eigentlich bedeutet. Ja. Nachher werden wir da noch Gedanken machen, wie wir das konkret üben können, die Geduld. Da kann man vielleicht auch in den ganz alltäglichen Situationen wirklich an Christus denken, in seinem Leiden, wo man sich selten irgendwie gleichsetzen will, aber dazu lädt uns Christus ein, die Mühseligkeiten des Alltags eben geduldig zu ertragen, dass wir auch in diesen ganz kleinen Dingen, die eigentlich dann so oft so lächerlich sind, ja, dass wir sie Gott eigentlich gar nicht anbieten wollen, uns gar nicht wagen, das irgendwie da hineinzunehmen in unser frommes Leben, aber dass Christus das gebrauchen kann, wenn wir hier geduldig sind. Ja. Dass wir da eins werden können, auch mit ihm in seinem Leiden, das er erduldet hat. Christus ist zuversichtlich geblieben. Das ist auch ein Wesensmerkmal der Geduld. Selbst wenn alles sozusagen in die andere Richtung gewiesen hat, oft kein Platz mehr für Hoffnung gewesen zu sein scheint. Wahrscheinlich kommt das am deutlichsten zum Ausdruck in dem Gebet, das Christus am Kreuz spricht, wenn er ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, Christus ist am Kreuz gestorben. Der Tod am Kreuz bedeutet, langsam zu ersticken. Dort konnte Jesus gar nicht mehr länger sprechen, als einzelne Sätze hervorzustoßen. 7 sind uns überliefert und einer davon ist eben dieser, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeder, der dort gestanden ist, hat gewusst, dass Jesus jetzt im Psalm 22 betet, wo die ganze Leidensgeschichte beschrieben wird, dass Hände und Füße durchbohrt werden, dass er umlagert wird, dass man alles in die Beine zählen kann, dass man Essig als Speise zum Trinken gibt. Es steht alles drin, was in der Kreuzigung passiert ist. War sehr beeindruckend. Aber was besonders deutlich wird, das, was Christus nicht mehr aussprechen konnte, aber was er gebetet hat im Herzen, dass dieser Psalm ja eine sehr positive Ende hat. Die Nachkommen werden ihm dienen, heißt es dann, nachdem das ganze Leiden beschrieben worden ist. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Ja, wie schön ist das, dass in der Geduld, die Jesus sozusagen hier übt, dem, was er erleidet, er das sieht, was noch kommen wird. Das Geschlecht, das noch kommen wird, das sind wir, die wir heute an Christus glauben, für die er am Kreuz gestorben ist. Also Geduld ist immer mehr als nur das gegenwärtige Ertragen. Es bedeutet eben, daran zu glauben, dass noch etwas Größeres dahinter sein kann, dass man durch das Erdulden, durch das Erleiden auch noch Größeres bewirken kann mit Christus gemeinsam. Insofern hat Geduld sehr viel mit den großen Tugenden, göttlichen Tugenden, mit der Liebe, mit dem Glauben, mit der Hoffnung zu tun. Ja. Geduldig zu sein heißt immer in der Liebe zu bleiben. Ja. Geduldig zu sein heißt, dass das ein Akt des Glaubens auch ist, weil ich mich mit Christus verbunden weiß. Der Glaube ist ja meine Beziehung. Die Hoffnung zu haben, dass das nicht das Leid, dass das, was jetzt mühsam ist, nicht das Letzte ist, nicht das Bestimmende ist, sondern dass noch was anderes kommt. Und das können wir alles von Christus lernen. Es gibt Heilige, alle Heiligen natürlich üben die Tugenden. Zwei möchte ich hier kurz erwähnen. Einer, der mir selber natürlich sehr am Herzen liegt, der heilige Philipp Neri und der heilige Alfons von Liguori. Vom heiligen Philipp Neri gibt es nämlich eine sehr rührende Geschichte, die aber sehr tiefsinnig ist. Der heilige Philipp war ja Priester in Rom, war so eine Art Pfarrer in San Giovanni di Fiorentini in einer römischen Kirche. Und dort hat es zwei Mesner gegeben, die ihn gequält haben. Ich habe es, glaube ich, schon einmal erzählt, die Geschichte. Und er hat es nicht mehr ertragen können, weil es gerade um das Wertvollste gegangen ist in seinem Leben. Jedes Mal, wenn er die Messe feiern wollte, waren sie besonders bösartig und haben dabei gestört. Und das muss grässlich gewesen sein. Und da gibt es heute noch das Kreuz, vor dem er in die Knie gegangen ist und gebetet hat, bitte Jesus, schenke mir Geduld. Ja? Und Jesus hat vom Kreuz herab zu ihm zu sprechen begonnen. Er war ein Mystiker, der heilige Philipp Neri. Und Christus hat ihm gesagt, ja, so sollst du es lernen. Ich finde das so schön, weil weil daran kann man denken, wenn man selbst irgendwelche Dinge zu erleiden hat und irgendwie jetzt nicht sieht, wie es weitergeht und nicht weiß, ob man das noch lange erträgt oder sonst etwas. Gerade das, was mühsam ist, kann oft eben, wie gesagt, die Stiege in den Himmel sein. Das sein, wo der liebe Gott einem eigentlich ein Geschenk macht, weil er ihm helfen will, voranzukommen. Ja? Also auch wenn Christus nicht unmittelbar vom Kreuz herab mit einem spricht, kann man sich daran erinnern. Ja? Aber der heilige Philipp Neri hatte ganz Rom verändert. Er wird heute verehrt als der zweite Apostel Roms. Nachdem er gestorben ist, nachdem er viele Jahrzehnte in Rom gewirkt hat, war diese Stadt anders. Ja? War das Papsttum anders, waren die Kardinäle anders, ja? Hat die Kirche anders funktioniert. Er hat nicht politisch irgendwas bewirkt, sondern einfach durch seine geduldige Seelsorge. Ja? Der heilige Alfons von Liguori, Kirchenlehrer auch, ein bisschen später gelebt, er hat die Redemptoristen gegründet, die auch ganz interessant entstanden sind, eigentlich als Gegenbewegung zum sogenannten Jansenismus, der eigentlich eine unchristliche Bewegung war, nämlich Jansenismus bedeutet, dass die Menschen gesagt haben, wir müssen so streng mit uns sein, dass wir uns den Himmel verdienen. Und die Jansenisten waren also besonders fromm und unglaublich konsequent, aber eigentlich aus eigener Kraft haben sie geglaubt, können sie es machen. Ja? Und sind unerbitterlich gewesen, das war eigentlich eine richtige Irrlehre. Und die Redemptoristen haben also, wie der Name schon sagt, sehr viel Wert darauf gelegt, wir sind erlöst worden, Christus schenkt uns das. Ja? Und der Alfons von Liguori ist ein großer Lehrer des geistlichen Lebens, später dann Bischof geworden von St. Agata de Goti, in der Nähe von Neapel, ist dann auch krank geworden, auch dort muss er sehr viel Geduld lernen und er schreibt etwas sehr Schönes über Geduld. Und zwar, von Geduld reden, leiden wollen, das ist eine Sprache, welche jene, die die Welt lieben, nicht einmal kennen, weshalb sie denn auch umso weniger Leiden annehmen wollen. Nur jene Seele versteht diese Sprache, die ihren Gott wahrhaft liebt. Ich bitte dich um nichts anderes, um mein Gott, rief ein heiliger Johannes vom Kreuz aus, als für dich zu leiden und verachtet zu werden. Die heilige Therese von Avila, die gemeinsam mit Johannes vom Kreuz gewirkt hat, hat gesagt, lieber noch leiden in dieser Welt, als schon zu sterben, als in den Himmel zu kommen. Das versteht, das schreibt der Alfred ganz gut, das kann ein Mensch, der nicht glaubt, überhaupt nicht verstehen, der muss uns für verrückt halten. Ja? Aber zu leiden, die Geduld zu üben, ist eben etwas, was uns weiterbringen kann. Und das daran zu denken, wenn man gerade drinnen steckt, ja, in der Herausforderung, das ist die große Kunst. Also wie kann man Geduld üben? Also es gibt ja die bekannten Übungen, ja. Wenn ich merke, ich bin sehr ungeduldig, da stehe ich im Supermarkt und schon wieder stehen da 5 Leute vor mir, die zweite Kasse wird nicht geöffnet und vor mir will jemand mit 450 Cent Münzen bezahlen und so, also das ist sehr mühsam. Oder mit einer Kreditkarte, die nicht funktioniert. Ja. Was mache ich dann? Dann kann ich Geduld üben. Es gibt sogar welche, die, wenn du 2 Schlangen siehst, stell dich bei der längeren an, kannst du ein bisschen üben. Und lass doch über andere vor. Ja. Also nämlich, warum geht's? Also ganz lustig, das Supermarktkassenbeispiel, kann man mal beobachten. Ja. Man ärgert sich wahnsinnig, da ist schon wieder irgendwas und man ist ungeduldig und ich habe so eilig. Ich rate mal auf die Uhr zu schauen und man kommt vielleicht 3 Minuten später dran oder so. Ja. Die 3 Minuten, die man vielleicht plaudern würde, wenn man draußen jemanden trifft, das geht sich dann alles aus und so weiter. Also man wie immer, wenn man sozusagen sich von Gott entfernt, man nimmt die Realität nicht mehr richtig wahr. Ja. Sondern es verzerrt sich alles. Und die Geduld hier zu üben, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so etwas zu verwenden, um geduldig zu sein, um fröhlich zu bleiben dabei, ja, um freundlich zu bleiben dabei, ja, vielleicht einen Schmäh zu machen, sich nicht darüber zu ärgern, dass die zweite Kassiererin jetzt nicht zur Kasse kommt, was weiß ich. Ja, das ist etwas, was mir wahnsinnig hilft. Ja, das ist doch etwas unglaublich Schönes und da kann man sich daran freuen. Und wie gesagt, die Kunst besteht darin, in diesen alltäglichen Situationen sich daran zu erinnern. Ja. Man kann sich einige Übungen ausdenken, aber immer ist es eigentlich besser, sich nicht selbst irgendwas auszudenken, sondern vor allem das anzunehmen, was einem begegnet. Ja. Also man wird genügend Gelegenheit haben, in seinem Leben die Geduld zu üben, so so wie man sich nicht selbst das ausgedacht hat, was unerwartet kommt, und dann nicht zu raunzen, dann nicht unwillig zu werden oder lieblos zu werden im schlimmsten Fall. Ja, das kann man üben. Also nächstes Mal freuen, wenn es etwas Mühsames kommt. Und noch was Zweites, dass eben erdulden heißt, hat sehr viel mit Leid zu tun, mit Erleiden, dass man dieses Leid verwendet für das Heil der Welt. Das habe ich vorher schon angesprochen. Man denkt sich, naja, entschuldige, warte ich 2 Minuten länger bei der Supermarktkasse. Ich kann jetzt nicht beten, Jesus, verwende mein Leid, um die Welt zu erlösen. So. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja? Warum? Der liebe Gott kann alles verwenden, was aus der Liebe kommt. Ja? Und plötzlich verwandelt das eine Kleinigkeit in etwas unglaublich Schönes und Großes. Ja? Also keine Scheu, dem lieben Gott auch diese kleinen Dinge anzubieten, vielleicht für konkrete Anliegen, für konkrete Menschen. Sagt, ja, okay, jetzt warte ich vielleicht 5 Minuten länger hier, das möchte ich jetzt aufopfern für die Bekehrung eines Menschen oder was weiß ich. Ja? Oder dass dies oder jenes jetzt gut klappen wird, was wir gerade planen fürs Reich Gottes oder sonst was, nicht? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber es beeindruckt mich immer wieder in Gesprächen, seelsorgerlichen Gesprächen mit Menschen, die wirklich teilweise auch wirklich großes Leid zu tragen haben, dass dieser Gedanke mir schon öfter bestätigt worden ist, dass das das Einzige ist, was wirklich Trost bringt. Ja? Wenn man zu leiden hat und nicht nur sagt, wird schon wieder, sondern zu sagen, nein, du kannst das Leid auch verwenden, um zu helfen. Ja? Das schreibt auch, es gibt ein Buch, das heißt Der Jesuit, wo der jetzige Papst noch als Erzbischof interviewt worden ist und sein Leben erzählt. Und er hat ja mit 18 Jahren, glaube ich, wurde ihm die Hälfte der Lunge entfernt. Und da haben ihn also Leute im Krankenhaus besucht und haben ihn getröstet und gesagt, naja, wird schon und so. Ja. Und das Einzige, was ihm wirklich geholfen hat und was wirklich schön war, war eine Schwester, ich glaube, das war so eine Volksschullehrerin oder sowas in der Art. Und ist gekommen und sagt, so, und das kannst du jetzt für Jesus erleiden. Das war genau das Richtige. Ja. Auch sehr beeindruckend. Ja. Soweit zur Geduld. Die zweite Tugend, die wir heute uns überlegen wollen, ist das Wohlwollen. Was heißt Wohlwollen? Ja. Wohlwollen bedeutet, für jemanden Empathie zu empfinden oder Solidarität oder Sympathie. Was heißt das? Nämlich, dass man einen anderen Menschen so wahrnimmt, dass man Anteil nimmt. Ja. Wohlwollen ist immer mehr als nur an jemanden vorüberzugehen, sondern mit ihm mitfühlen. Empathie heißt ja zum Beispiel, dass man mitleidet mit ihm. Das ist was anderes als Mitleid zu haben. Ja. Von oben herab, sondern dass man wirklich mit ihm mitfühlt. Ja. Das heißt, den anderen so wichtig zu nehmen, dass seine Anliegen auch für mich Bedeutung haben. Ja. Das heißt, dass man mit und auch für den anderen leben will. Ja. Das bedeutet Wohlwollen. Christus wird einmal gefragt, nachdem Jesus gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, na, wer ist mein Nächster? Ein bisschen aus Verlegenheit ist diese Frage gekommen, weil die Antwort ja so einfach war. Ein Schriftgelehrter, und hat Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, dass er sehr schön beschreibt, was es bedeutet, jemanden zum Nächsten zu machen, nämlich sich so sehr um den anderen zu kümmern, dass der andere einem, so wie man sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern würde. Ja, das bedeutet auch Wohlwollen. Ja. Sympathie für den anderen zu haben. Ja. Und da muss man fast vielleicht unterscheiden. Das heißt, nicht nur jemand anderen zu lieben, sondern ihn zu mögen. Was meine ich damit? Lieben ist ein großes Wort. Man sagt, ja, ich bin ein Christ. Ich möchte ein liebevoller Mensch sein. Ich liebe diesen Menschen jetzt. Jetzt werde ich mich also theologisch fundiert, mich mit ihm auseinandersetzen und mir überlegen. Was. Schön, ja, gut. Es ist aber schon was anderes, jemanden auch zu mögen. Und ich glaube, dass Christus schon auch will, dass wir die Menschen nicht nur lieben, sondern sie auch mögen. Ja, also wenn man das an diesen beiden Worten festmachen will, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Ja. Der Helmut Schüler hat einmal gesagt, manche Menschen kann man nur christlich lieben. Versteht jeder sofort, wenn sich um die tägliche Liebe bemüht. Aber ganz eindeutig, Christus will mehr von uns. Jemandem wohlwollend zu begegnen, heißt, ihn sozusagen ja, als eigenes Leben auch teilnehmen zu lassen, sich wirklich für ihn zu interessieren, sich mit ihm zu identifizieren. Deswegen Empathie, Solidarität, Sympathie. Wieder können wir auf Christus schauen. Christus ist selbstverständlich allen Menschen mit Wohlwollen begegnet. Wenn man sich überlegt, Gott wird Mensch, Gott liebt alle Menschen, sind seine Geschöpfe. Natürlich ist das eins zu eins, was Christus macht. Ja, dass Christus wirklich alle Menschen liebt aus innigstem Herzen und eben auch ihnen wohlwollend begegnet. Das kann man im Evangelium immer wieder sehr deutlich erfahren, wenn man das genau liest, dass Menschen auch seinen Gegnern wohlwollend begegnet ist. Das heißt, dass er auch immer das Beste in ihnen gesehen hat, dass er geglaubt hat, dass sie gut sein können. Es gibt keine Menschen, den Jesus sozusagen abgeschrieben hätte, wo ihr sagt, na, der schafft das nicht mehr, den braucht man nicht fürs Reich Gottes und so weiter. Ganz im Gegenteil, ja, das ist ja der Vorwurf, den die Pharisäer ihm gemacht haben, dass er sich so viel mit den Sündern und den Zöllnern und so weiter abgegeben hat, weil Jesus von jedem noch geglaubt hat, und zu Recht natürlich, der kann ganz gut werden. Das heißt Wohlwollen. Ja. Das kann man bei Jesus auf Schritt und Tritt sehen. Und auch in den Streitgesprächen mit seinen Gegnern, wo es also wirklich also hart auf hart zugegangen ist, muss man wirklich sagen, ja, kann man sehen, dass Christus wohlwollend ist, wenn er streng ist mit den Menschen, weil er ihnen besonders viel zutraut. Das hat einmal ein Exeget gesagt, das ist wahrscheinlich eins der großen, eine große Tragik im Evangelium, dass gerade die Pharisäer sich nicht bekehrt haben. Das waren eigentlich die besonders ernst nehmen wollten, ja, dass die nicht zu Jesus gefunden haben, ihn nicht verstanden haben. Jesus wollte aber, dass sie ihn verstehen. Deswegen hat sich so viel mit ihnen auseinandergesetzt. Deswegen gibt es so viele überlieferte Streitgespräche. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel der reiche Jüngling zu ihm kommt, sagt, ich möchte gut sein, ja. Und Jesus sagt, na gut, dann verkauf deinen ganzen Besitz und folge mir nach. Ja. Wo man heute vielleicht oft sagen würde, da nicht so viel fordern, dann lauft er wieder weg und er ist auch weggegangen, traurig. Aber Jesus hat es ihm zugetraut. Auch das ist Wohlwollen. Es gibt eine sehr schöne ostkirchliche Tradition, dass dieser reiche Jüngling der Evangelist Matthäus selber war, wo das berichtet wird, und er ist am nächsten Tag wiedergekommen. Aber gut, das berichtet das Evangelium nicht. Aber das ist eindeutig, dass gerade wenn Jesus fordernd wird, es aus seinem Wohlwollen entspringt. Ja? Selbst beim Gespräch mit Pilatus spricht Jesus mit Pilatus, damit der die Wahrheit erkennen kann. Ja? Damit er die Chance hat, zu erkennen, wer er ist. Ja? Und so geht Jesus mit seiner ganzen Kirche um, mit jedem Einzelnen von uns. Wohlwollend. Besonders schön wird es beschrieben im 5. Kapitel des Epheserbriefes, der ja eigentlich immer auf Paare, auf Ehepaare bezogen wird. Wir kennen das, eine ordnet sich dem anderen unter, wie in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus und so weiter. Und da beschreibt er eben sozusagen Christus und sein Verhältnis zur Kirche als Vorbild für das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und da kommt der schöne Satz vor, Christus lässt die Kirche als makellose Braut vor sich erscheinen. Was heißt das? Christus schaut auf die Kirche, wie ein Bräutigam auf seine Braut schaut und der Bräutigam, der sagt, ich habe die schönste und tollste Frau der Welt und sie ist die hübscheste und die netteste und die gescheiteste. Ja, hat er recht. So muss ein Bräutigam auf seine Braut schauen. Ja. Ein Bräutigam, der sagt, naja, so, es hält sich so die Waage, diese schlechte Eigenschaft und naja, ein bisschen schierig ist sie schon. Das ist furchtbar, das geht nicht. Ja. Aber so schaut Christus auf seine Kirche. Ja. Er lässt sie als makellose Braut vor sich erscheinen. Das heißt, Christus behandelt uns als Heilige, als vollkommene Menschen. Ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, aber wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich den dunklen Verdacht, das stimmt nicht ganz. Ja. Aber man wird von Christus so behandelt. Das bedeutet Wohlwollen. So geht Christus mit den Menschen um. Ja. Das kann man sich jetzt alles im Hinterkopf, ich rede jetzt nur über Christus, aber man kann alles schon im Hinterkopf behalten, denn Christus ist unser Vorbild. Ja. Das ist das, was wir von ihm lernen wollen. Ja. Wir beten im apostolischen Glaubensbekenntnis, das hier zurückgeht auf das Taufbekenntnis, wo es besonders um den Eintritt in die Kirche geht. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind eine Gemeinschaft von Heiligen. Ja? Weil Christus uns so sieht, nicht weil wir alle schon so toll sind. Ja? Also das bewirkt das Wohlwollen, das Christus uns entgegenbringt in uns. Ja? Christus identifiziert sich mit dieser Kirche zu 100%. Bei der Taufe im Jordan, sogar mit unseren Sünden, nachdem er selbst um Sündenvergebung bittet, als Teil der Kirche, wenn man so will. Oder wenn er Paulus fragt, warum verfolgst du mich und so weiter. Ja. Bis heute ist das so. Ja. Wie gesagt, alles das ist Vorbild für uns. Auf diese Weise bewirkt Christus, dass dann Menschen tatsächlich heilig werden. Sich dem angleichen, wie Jesus sie behandelt. Ja. Und um das vorwegzunehmen, wie wir das üben können, das ist der Schlüssel. Menschen so zu behandeln, als ob sie schon vollkommen wären, als ob sie schon die liebenswürdigsten Menschen wären, die hilfsbereitesten Menschen wären, die großartigsten Menschen wären, um sie vielleicht auf diese Weise auch herauszufordern. Das bedeutet Wohlwollen. Ja. Mir hat einmal jemand erzählt, dass er fromm ist und sein Bruder war es noch nicht. Er hat ihm dann zum Geburtstag geschenkt einen kleinen Reisealtar und hat das etwas also verwirrt ausgepackt und so. Ja, das ist großartig, das kannst du aufstellen, das kannst du neben dein Bett stellen, für dein tägliches Gebet und so weiter. Das waren natürlich Brüder und Brüder machen sich auch ein bisschen lustig übereinander, aber er hat schon was damit verfolgt, nicht? Er hat ihn einfach schon so behandelt, als ob das für ihn selbstverständlich wäre. Und wer weiß, was das bewirkt. Weiß, ich muss mal nachfragen. Aber das ist ganz lustig, dass man das nachmachen kann. Ja, dass sind die Menschen einfach, es geht nicht nur um Frömmigkeit, es ist ja auch im Umgang mit uns, also was, wie sie uns behandeln, dass man auch Menschen, die vielleicht Fehler machen, sie das nicht spüren lässt. So, wenn man sie wohlwollend behandelt, ihnen so tut, als ob sie alles schon großartig machen würden. Ja, das fordert heraus. Mutter Teresa von Kalkutta ist da unser großes Beispiel einer Heiligen. Berühmte Geschichte, dass sie in Kalkutta einmal angesprochen worden ist. Sie hat gesagt, ja, die Stadtverwaltung von Kalkutta hat uns dieses Haus zur Verfügung gestellt, in dem das Mutterhaus untergebracht worden ist. Und da hat man gesagt, ja schon, aber Mutter, Sie wissen schon, was da los ist in Kalkutta. Das sind ja alles korrupte Politiker. Ja, und sie haben uns so unterstützt und das und das haben sie damit. Ja, Mutter, das stimmt, mag schon stimmen, aber da ist so wahnsinnig, ein wahnsinniger Sumpf in Kalkutta, das muss man einfach sagen, und Unehrlichkeit und Betrug. Und, ja, und dann haben sie dies und jenes gut gemacht und so weiter. Und der mit ihr geredet hat, ist dann irgendwann ungeduldig und gesagt, ja, Sie müssen doch auch die Realität wahrnehmen. Ja? Und dann ist sie ein bisschen ungeduldig geworden und gesagt, ich habe mich eben dazu entschlossen, nur das Gute zu sehen. Und das ist schon ein toller Satz, ja, so hat sie gelebt. So machen das die Heiligen. Ja. Das heißt nicht, dass man blöd sein muss. Ja. Aber einfach einmal nur das Gute zu sehen und nur mit dem Guten umzugehen. Ja. So machen das die Heiligen. Die haben das von Jesus schon gelernt. Auf dem Weg können wir uns auch begeben. Ja. Also, wie kann man jetzt diese Tugend des Wohlwollens üben? Dass man gerne immer das Beste vom anderen annimmt. Gar nicht so selten hat man auch recht damit. Das kann sehr beschämend sein, dass man irgendwelche bösen Geschichten weitererzählt und das stelle vor, der hat das gemacht und weiß ich was. Und dann kommt man nachher drauf, das war ganz anders, das war viel schöner. Ich habe das falsch wahrgenommen, womöglich noch falsch weitererzählt. Ja. Wie furchtbar. Ja. Da kann man sehr beschämt werden, wenn man sich selbst aufmerksam beobachtet. In der Priestergemeinschaft, in der ich war, im Oratorium, gibt es jeden Tag gemeinsame Gebetszeiten und da hat es eine Regel gegeben, ich weiß nicht, ob man sich immer daran gehalten hat, aber wenn einer zu spät gekommen ist, hat es geheißen, jeder soll jetzt annehmen, der hat sicher einen ganz wichtigen Grund, warum er jetzt zu spät kommt. Der ist nicht noch irgendwie was essen gegangen. Der hat sich eine Sünde verhindert oder war noch Beichte hören oder sonst was. Und ich finde das eine unglaublich schöne Regel, ja, dass man eigentlich immer das Beste vom anderen annimmt und vielleicht gerade dann, wenn man irgendwas, wenn der auch sogar was macht, worunter man selbst zu leiden hat, dann sagt, das gibt sicher einen guten Grund dafür. Ja. Da ist sicher was Schönes dahinter. Ja. Warum denn nicht? Ja. So übt man diese Tugend des Wohlwollens. Oft, wenn der andere vielleicht sogar dumm erscheint oder gemein oder sonst etwas, ja, dass man ihm vielleicht besonders viel Vorschussvertrauen entgegenbringt, also da kann man tolle Sachen erleben, ja, dass der andere dann plötzlich über sich hinauswächst. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, wenn das gelungen ist, da kommt jemand, und, weiß ich was, muss nicht immer furchtbar sündhaft sein, man ist irgendwo eingeladen und hat einen Tischnachbarn und denkt, oh, das ist ein langweiliger Kerl, ja, mit dem muss ich jetzt reden. Und man hört einfach aufmerksam zu und denkt sich, der ist sicher interessant und wird lustig und so weiter. Und plötzlich, zack, kommen da Sachen zutage, wo man nur noch staunt. Ja. Nämlich, das ist jetzt nichts mit Sünde oder Bösen zu tun, sondern einfach nur mit der eigenen Unvollkommenheit. Aber dass man einfach das vom anderen auch was Gutes annimmt. Ja. Und dann oft bestätigt wird eben darin. Ja. Kann man auch im Gespräch, wenn man über andere redet, anwenden. Ja? Dass man, wenn vielleicht man in einer Runde ist und alle schimpfen auf jemanden, dass man nicht einstimmt und sagt, ja, das stimmt, und mir fällt noch eine Geschichte ein, das kann ich dazu steuern, um den noch in ein schlechteres Licht erscheinen zu lassen, sondern vielleicht gerade dann etwas beisteuert, das denen ein positives Licht stellt. Ja? Und man sagt, ja, aber ich weiß was Gutes. Ja? Man kann ganze Gespräche sozusagen wenden auf die Weise. Ist irrtig schön, wenn einem das gelingt, da kann man nachher sich freuen drüber. Ja? Fällt mir ein schöner Witz, ich weiß nicht, ob er wahr ist. von einer Klosterschwester, die hat das gemacht und über jeden positiv geredet, immer nett, bis eine Mitschwester gesagt hat, naja, liebe Schwester, das geht nicht. Also, sie würden ja sogar über den Teufel gut reden, was Gutes finden. Nein, für den Teufel. Na, fleißig ist er schon. Und der gleich unsere nächste Tugend. Das ist, glaube ich, ein Witz. Das kann man sogar anwenden, ist Wohlwollen, wenn man gerade im Konflikt ist, wenn man gerade streitet. Ja. Das ist auch etwas, was psychologisch einfach funktioniert. Ne? Weil Fetzen fliegen, aber man schafft, was Nettes hineinzusagen. Ja. Etwas Positives. Ja. Man kennt ja von sich selbst, ist ja lustig, dass man das auch völlig anders wahrnimmt, wenn man selbst der Gekränkte ist, als wenn es umgekehrt ist. Ja. Man geht ja mit größter Selbstverständlichkeit davon aus, dass die anderen selbstverständlich geduldig sein müssen mit mir, mich wohlwollend behandeln sollen, nicht? Das ist selbstverständlich, aber ich doch nicht. Ja? Man nimmt das völlig anders, völlig umgekehrt wahr. Ja? Das ist eine große, große Fähigkeit, wenn man schafft, sich auch in den anderen hineinzudenken, ja? Wie es der goldenen Regel entspricht, die uns Christus im Evangelium beibringt. Also da kann man oft einen Streit wirklich in eine andere Richtung lenken, wenn man ihn sogar im Konflikt, vielleicht sogar, wenn man gerade gekränkt worden ist, dem anderen etwas Positives, Wohlwollendes entgegenbringt. Ja. Mir hat einmal jemand gesagt, das kann man auch anwenden, wo es jetzt nicht um Streit geht, wenn man Menschen sozusagen erreichen will, bei einem Vortrag zum Beispiel, ja, und die das gemacht hat, diese Vorträge, also darüber zu sprechen, wie man das macht, hat es dann selbst angewendet und danach erklärt, nämlich meine Frau, die ist dann hingegangen und ist zu einem hingegangen und gesagt, ah, kurz, ich rede gleich weiter, aber das ist ein toller Pullover, wo haben Sie den her? Nicht, also die war ganz stolz, ja, selbst gestrickt oder was auch immer. Ja. Und dann hat sie weiter geredet und dann gesagt, wer glauben Sie, hat mir jetzt am aufmerksamsten zugehört? Ja, und ich gegessen. Und umgekehrt geht es natürlich auch. Ich sage, was hat man für einen schönen Pullover an? Dann redet man weiter. Das Wohlwollen, das man entgegenbringt, das öffnet die Herzen. Ja. Allein deswegen wäre schon wichtig, auch wenn es die Liebe schon einmal gebietet, aber aus rein taktischen Gründen wäre schon Grund genug, ja, wobei unser christliches Leben über Taktik hinausgehen sollte. Aber es funktioniert einfach, auf sehr einfache Art und Weise. Kommen wir zum Fleiß, also die Tugend, die sogar der Teufel hat, wie wir gelernt haben. Was ist Fleiß? Ja, das, was wir damit verbinden, ist sozusagen, ja, das ist also feste Arbeiten. Das ist, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie mir ein alter Mann in Kamerun, der sich noch an die deutsche Kolonialzeit bis 1916 erinnert hat, gesagt, was heißt, kannst du noch deutsche Worte? Ja, arbeiten, 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 hat er mir auf Deutsch gesagt. Das ist so das, was wir mit Fleiß verbinden. Und irgendwie als gelernter Österreicher denken wir uns, naja, ob das so wirklich das Wichtigste ist und das Beste. Aber das hängt damit zusammen, dass man diese Tugend missverstehen kann. Ja, dass man meint, der Fleiß ist etwas Geistloses. Es hat wirklich nur mit Abrackern zu tun. Ja? Das stimmt nicht. Mir hat auch jemand erzählt, er war in der Schule und hat gegolten als sehr intelligent und war aber nicht sehr gut in der Schule. Und beim Elternsprechtag haben dann die Lehrer gesagt, naja, er ist jetzt sehr intelligent, aber so furchtbar faul. Das war so ein Ruf, in dem man sich sonnen kann, der gescheitert, der faul ist und so. Ja. Irgendwann ist dann gekippt, haben die Lehrer dann zu den Eltern gesagt, er ist halt ein bisschen dümmer als die anderen, da muss er sich halt mehr anstrengen. Da hat er dann zu arbeiten begonnen. Ja. Aber das ist so ein bisschen, was in uns drinnen ist. Ja, Fleiß ist etwas für kleine Geister. Ja, dann gut, ich bin ein kleiner Genie, ich kann da so ein bisschen freihändig alles machen. Das ist, glaube ich, falsch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das falsch ist. Der Fleiß ist etwas sehr, sehr Schönes, wenn man ihn als Tugend übt. Ja, es hat sehr viel mit Pflichterfüllung zu tun, mit Einsatzbereitschaft, mit Gewissenshaftigkeit, mit dem Streben nach Vollkommenheit. Ja. Fleißig zu sein, heißt, dass man nicht nur nach seinen Launen lebt. Ja, dass man nicht nur sagt, nö, heute habe ich Lust drauf, mache ich das ein bisschen besser oder mache es überhaupt und halt weniger oder mache ich es nicht und so weiter. Das ist nicht kein Fleiß. Ja, das ist Launenhaftigkeit. Launenhaftigkeit ist keine Tugend. Ja. Es darf etwas kosten. Ja. Es darf mich auch dann etwas kosten, mein Bemühen, wenn es mir unmittelbar selbst nichts bringt. Ja, der Fleißige arbeitet beispielsweise in einem Beruf, selbst wenn jetzt einmal nicht gelobt wird dafür oder nicht mehr verdient dafür oder sonst etwas. Ja. Das sind so Mitarbeiter, wie jeder Chef sie sich wünscht, dass die nicht nur schauen, was habe ich jetzt unmittelbar davon, was muss ich unbedingt machen, damit es eher ausreicht, damit ich keine Schwierigkeiten bekomme, sondern fleißig sind und Freude daran haben, etwas gut zu machen. Ja? Das ist eben das, was mit Vollkommenheit zu tun hat. Dass wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, Freude daran habe, mich so dafür einzusetzen, auch so viel zu investieren, dass es wirklich so gut wie nur irgendwie möglich wird. Ja? Auch wenn das weniger gut auch reichen würde. Ja? Ich weiß nicht, welcher Kabarettist das war. Aber ein österreichischer Kabarettist hat gesagt, er hat so Angst vor Handwerkern. Wenn im Badezimmer ein österreichischer Handwerker arbeitet und er hört laut Bast, denkt er, da kriegt er Angst. Irgendwie geht schon, nicht? Man entdeckt vielleicht bei sich selber das auch immer wieder, dass man Dinge macht, so dass sie halt halbwegs passen. Ja. Fleiß bedeutet, es so vollkommen wie möglich machen zu wollen. Und Vollkommenheit ist eigentlich die Richtung auf Gott hin. Ja. Also auch in diesen ganz alltäglichen Dingen bedeutet fleißig zu sein, sich auf Gott auszurichten. Wie gesagt, Fleiß ist eine menschliche Tugend. Ich kann als Atheist auch fleißig sein. Aber als Christen bekommt das immer auch die mystische Dimension für uns. Das Fleißigsein mich zur Vollkommenheit drängt und die Vollkommenheit weist auf Gott hin. Wenn wir auf Christus schauen, dann können wir sicher sein, dass er ein fleißiger Arbeiter war. Ja, also 30 Jahre bis er begonnen hat, öffentlich zu wirken, hat er ein Leben ziemlich sicher als Zimmermann geführt. Das wird vom Fleiß geprägt gewesen sein, von Gewissenhaftigkeit, von der Freude, dass man die Dinge gut macht. Ja. Es wäre mal spannend, irgendwo einen Dachstuhl zu finden, den Jesus gezimmert hat oder auszugraben. Da baut das nochmal, graben das Archäologen nochmal aus im Heiligen, das könnte ja sein, signiert. Aber also diese ganz alltägliche Pflichterfüllung im Berufsleben und so weiter, die hat Christus uns vorgelebt. Und das Interessante eben, es wird wenig darüber berichtet. Das ist nicht etwas, was die Leute zum Staunen gebracht haben, sondern das nimmt man normal hin, das Gewöhnliche auf ungewöhnlich gute Dinge, gute Weise machen zu wollen. Das hat Christus mit Sicherheit gemacht. Aber auch in den Dingen, die uns sozusagen überliefert sind, im öffentlichen Wirken Jesu, merkt man, dass sein Einsatz für die Verkündigung des Reiches Gottes von großem Fleiß geprägt sind. Also nicht nur die Mühen, die Jesus auf sich genommen hat, was wir mal anschauen, die Wegstrecken, die alle zu Fuß zurückgelegt worden sind, die Jesus zurückgelegt hat, wird er beschrieben in der Evangelie. Also, ich glaube, Jesus war auch recht gut im Training, weil so leicht ist das nicht. Und man hört ja, dass Jesus dann immer wieder auch sehr erschöpft war, sehr von der Müdigkeit übermannt worden ist. Also, Jesus hat sich das wirklich etwas kosten lassen. Er war fleißig dabei. Aber, und das ist eben wichtig zu sehen, wenn es um den Fleiß geht, es hat nicht nur mit stumpfen Arbeiten zu tun, ja, sondern Fleiß hat, finde ich, auch sehr viel mit Kreativität zu tun. Also wenn wir jetzt auf Jesus schauen, dann wäre es ausreichend gewesen, dass Jesus die Wahrheit verkündet. Also Folgendes ist wichtig, Gott ist dreifaltig, ihr seid zur Liebe berufen, ihr sollt sich an die Gebote halten, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Ja, zack. Ja. Aber wenn man sieht, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie Jesus gepredigt hat, die vielen Gleichnisse, diese Kreativität, dieses Bemühen, es den Menschen möglichst einfach zu machen, es ihnen noch einmal zu erklären, immer wieder zu erklären, ja, das ist etwas Fleißiges. Also wenn wir das jetzt auf unser Leben übersetzen, dann bedeutet Fleiß sicher auch, dass wir kreativ sind, dass wir nach Möglichkeiten suchen, das Ziel zu erreichen, ja, dass es uns gelingt, nicht nur, dass wir unsere Pflicht eh erfüllt haben, ich habe eh alles gemacht, sondern dass wir ein Interesse daran haben, dass es auch gelingt. Ich werde nachher noch was zu sagen. Aber das merkt man bei Christus eindeutig, dass Christus sozusagen nicht nur das macht, was ausreichend gewesen wäre, oder was sozusagen, wo alles dann gesagt wäre, sondern immer wieder neu, mit immer wieder neuen Möglichkeiten danach sucht, weil er will, dass jeder einzelne Mensch ins Reich Gottes hineinfindet. Der heilige Ignatius von Loyola, um einen Heiligen zu nennen, große Stratege unter den Heiligen, ja, Gründer der Jesuiten, der ein unglaublich fleißiger Mensch war, also gerade seine Mitstudenten waren, haben sich oft deswegen bekehrt, weil sie gemerkt haben, wie viel er für sie tut. Ja. Hat sich eingesetzt, auch selbst der Student natürlich und so weiter. Das hat auch seinen Orden geprägt. Ja. Mir gefällt so eine gute Geschichte, wo die Jesuiten nach Asien Missionare schicken wollten und haben sich ein bisschen erkundigt, was gilt denn da in China zum Beispiel. Ja, die haben so große Astronomen, die sind also sehr fortschrittlich. Gut, ihr beide werdet jetzt die besten Astronomen Europas. Die haben also studiert und dann wurden sie als Missionare nach China geschickt, ja, damit sie dort ein gutes Entree haben. Und die haben unglaublich viel eingesetzt, einfach nur, damit das Reich Gottes ausgebreitet werden kann, ja, damit man sich dort annimmt, anerkennt und wenn sie dann von Christus zu erzählen beginnen, man sie ernst nimmt. Ja. Also, da sieht man, wie alles tun für das Reich Gottes, alles investieren. Und vom heiligen Ignatius von Loyola kommt der schöne Ausspruch, dass man immer so viel tun muss, als ob alles nur vom eigenen Tun abhinge und so viel beten muss, als ob alles nur vom Gebet abhinge. Ja. Und das finde ich einen sehr guten Spruch, denn es wäre sicher ein Fehler zu sagen, nein, ich bete lieber nur, ich mache jetzt einmal gar nichts. Der liebe Gott soll das machen. Nein, der liebe Gott will schon, dass wir selbst auch fleißig sind. Aber sich nur auf das eigene zu verlassen, wäre auch wieder zu wenig. So viel tun, als ob alles nur von meinem Tun abhinge und so viel beten, als ob alles nur von Gott abhinge. Ja. Beides ist notwendig. Wie kann ich jetzt die Tugend des Fleißes üben? Ich war mal, ich weiß nicht, welche Geschichte ich schon überall erzählt habe, bitte um Verständnis, wenn ich das wiederhole, mit einem Gast aus Kamerun in der Schatzkammer in Wien. Und dort werden also Prachtexemplare des Marie-Theresien-Ordens ausgestellt. Und das habe ich Ihnen in meinem fließenden Französisch erklärt, was das bedeutet. Nämlich den hat man bekommen für Leistungen im Krieg natürlich, die auf eigene Initiative zurückgegangen sind. Und dann habe ich dazu erklärt, dass es ein großer Unterschied ist zwischen der militärischen Ausbildung in Österreich und in Deutschland. In Deutschland hat man immer die Befehlstaktik geübt und bei uns die Auftragstaktik, wie ich vorher schon angesprochen habe. In Deutschland hat man gesagt, du gehst jetzt 100 Meter nach vorne, dort bleibst du stehen mit deinen Männern und wenn du Befehl bekommst, rückst du nach links ab oder was weiß ich. Und in Österreich war im Prinzip gesagt, du hast den Auftrag, weiß ich was, diesen Hügel zu erobern, mach wie du meinst. Ja. Es hat einen eigenen Orden dafür gegeben, dass jemand, der selbstständig handelt, sozusagen Erfolg damit hat, auch ohne ausdrücklichen Befehl. Und das habe ich ihm dann erklärt und plötzlich spricht mir ein Franzose an, der also mein Französisch erstaunlicherweise verstanden hat, und sagt, ja, wir in Frankreich hätten auch diese Leute aufgezeichnet. Da bin ich ganz stolz drauf. Ich glaube, dass die österreichische Art mehr dem entspricht, wozu Gott uns führen will, jetzt abgesehen vom Krieg, sondern nur von der... Gott gibt uns auch eine Auftragstaktik. Der Fleiß, den wir dafür aufwenden, hat sehr viel damit zu tun, dass wir selbst mitdenken, dass wir selbst kreativ sind, dass wir selbst nach Möglichkeiten suchen. Das geht hin bis in die kleinsten Dinge, wenn ich irgendwelche Sachen in der Pfarre machen will oder für eine Familie oder einen Beruf. Ich kann immer an irgendeinen Punkt kommen und sagen, ich habe eh alles gemacht. Das kann mir niemand was vorwerfen. Ich habe alles gemacht, was man mir gesagt hat. Das kann zu wenig sein. Es kann sein, dass ich sage, ich will es so gut wie möglich machen, ich will meine Kreativität einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Ja? Fleiß bedeutet also nicht nur, wie die Maschine zu arbeiten, gut zu funktionieren. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Körperkraft, ja, sondern er hat einen Verstand, er hat Kreativität, er hat ein schöpferisches Wirken, das gehört alles zum Fleiß dazu. Pflichterfüllung ist allerdings schon etwas Wichtiges. Wird oft so ein bisschen abgetan, eine Pflichterfüllung. Sonntagspflicht darf man nicht sagen, eine Pflicht ist was Böses aus irgendeinem Grund. Pflichterfüllung gehört zum Fleiß dazu. Ja? Dass ich Dinge mache, einfach weil sie mir geboten sind. Ja? Aus göttlichem Recht oder wie es die Kirche mir sagt, oder auch in meinem Beruf. Die Standesgnaden, die mir helfen, meine Pflichten in der Arbeit zu erfüllen. Ja? Auch die, so nach dem Vorbild Christi, dass ich auch durch meine weltliche Arbeit Gott verherrlichen kann, ja, indem ich da fleißig bin, indem ich da gute Arbeit leiste. Ja. Alles das, so sehr sogar, dass all diese Pflichten, die ich habe durch mein Berufsleben zum Beispiel, oft auch den Dingen vorgehen, die ich beispielsweise jetzt, sagen wir, in der Kirche machen kann. Also wenn ich kann nicht sagen, ich arbeite jetzt so viel in der Pfarre mit, dass ich leider gekündigt werde, weil ich muss dauernd fehlen bei meiner Arbeit und ich kann nicht in die Schule gehen oder sonst etwas als Schüler, ja, weil ich bin so fromm und gestalte jetzt Gebetskreise in der Pfarre. Das wäre ganz gegen das Evangelium. Der Fleiß in der Arbeit, ja, die Pflichterfüllung in den Dingen, die ich zu tun habe, das ist christliches Leben. Ja. Das darf man nie gegeneinander ausspielen. Echten Einsatz habe ich, wenn mir der Auftrag, den ich zu erfüllen habe, selbst ein Anliegen ist. Also nicht nur von außen gegeben wird, sondern echte Pflichterfüllung heißt, dass man sich zum eigenen Anliegen macht. Das waren jetzt die drei Tugenden, die wir heute noch behandeln wollten, aber man kann es exemplarisch nehmen für alle Tugenden, es sind unzählige. Und das wäre mein Vorschlag, den ich beim schon gemacht habe, kann jeder üben. Ich finde das eine sehr fruchtbare Übung, dass man wirklich in der Früh sich jeden Tag überlegt, heute möchte ich eine Tugend üben, Rücksicht trauen, den lieben Gott zu fragen, was willst du, dass ich heute für eine Tugend übe? Oft sagt es der liebe Gott einem dann, sehr konkret. Dann erschrickt man ein bisschen und am Abend weiß man dann, warum es diese Tugend war, weil sie besonders gefordert worden ist. Ja. Dass man wirklich bewusst auch daran arbeitet, Tugenden zu erlernen, zu üben, um Fortschritte zu machen, um immer mehr so zu werden, wie der liebe Gott einen haben will.